Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, ich darf Ihnen sagen, da wo ich bin, liegt Schnee. Es windet fürchterlich, es ist eisekalt und so wollen wir mit Folge 45 von Game On, dem DAZN Darts Podcast, ein paar warme Gedanken verbreiten. Wir wollen euch in die Arme schließen, aber selbstverständlich auch zum Dartspielen motivieren. Und ihr sollt ran ans Oki und spart nicht an der falschen Stelle, holt euch ordentliche Darts. Es ist Dienstag, der 9. Februar, das Jahr 2021 befindet sich irgendwie in einem Sprintgefühl. Es ist fast schon wieder rum, trotz Lockdown. Und das raff ich irgendwie gar nicht. Doch genau dafür haben wir unseren kleinen Schleifstein. Thomas Shorty Seiler ist selbstverständlich da am anderen Ende der Welt. Und wahrscheinlich ist er heute Morgen, so wie früher, ganz früh raus und hat erstmal so ein Schneeengelchen gemacht auf dem Rasen, im Hundehaufen. Shorty, grüß dich.
Hallo, Grüße erstmal und ganz ehrlich, nee. Heute hat mich gar nichts Richtung Boden gezogen, weil, Alter, haben wir hier einen Wind. Also das sind so kleine fiese Punkte unter der Wäsche, die mich also wirklich nicht dazu gebracht haben, irgendwie einzutauchen in unsere Schneeverwehung, weil eisekalt. Und lange hat der Norden das hier nicht so gesehen, so dieses permanente, weil es ist, seit ich wach bin, was war das, 7:30, durchgehend hier in der Gange am Schneien und wie sagt es Forrest Gump, er kommt von oben, er kommt von der Seite, er kommt von unten, der ganze Schnee kommt von überall. Also herrliches Wetter für meinen Hund, für meinen tibetanischen Tempelhund. Der geht ab wie ein Scheidenzäpfchen. Der Seiler friert sich einen ab.
Und wenn die Menschen aus dem Norden schon sagen, dass das eine steife Brise ist, also dass der Wind richtig frisch ist, dann spricht das Bände. Dann hat das eine große Aussagekraft. Shorty, es ist Folge 45. Wir hatten uns vorgenommen, heute unter anderem ja über Jackpot Adrian Lewis zu sprechen, den Doppelweltmeister. Wollen mal ausführlicher heute auf ihn eingehen. Ich habe zudem aber auch dieses kleine Wortpaarespiel vorbereitet für dich.
Ah ja.
Und vielleicht nochmal zur Erklärung. Heute ist Sonntag. Der 7. Februar, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Das heißt, die Q-School hat noch gar nicht begonnen. Mhm. Es hat einige Rückzieher gegeben bei der Q-School. Einige haben ihre Teilnahme abgesagt. Es sind trotzdem über 100 Deutsche mit dabei. Wir drücken ihnen natürlich die Daumen. Absolut. Es gab jetzt zudem auch die Meldung von einem Kevin Painter, der sagt, natürlich fühlt er sich so, als könnte er noch auf der Tour unterwegs sein und er rechnet fest damit, dass er sich die Tourcard zurückholen wird. Wir schauen mal. Aber einer hat sie zurückgegeben, Kyle Anderson. Kyle Anderson wird dieses Jahr nicht auf dem PDC-Circuit unterwegs sein. Er wird ein zweites Mal Papa. Er bleibt in Australien.
Ja, ich glaube, diese 1-7-Jahres-Tour, die er da jetzt hingelegt hat, weg zu sein und das nicht mitzuerleben, gerade in den Early Days, wie das Kind groß wird, das Erste, das wird geschmerzt haben, weil auch irgendwann die Ergebnisse ausblieben, um das zu rechtfertigen, vor sich selbst und vor der Familie so weit getrennt zu sein, aber dann doch übersichtliches Geld ranzuschlaffeln. Das ist also irgendwo vielleicht dann auch so eine Sache, wenn wir das alles mal auf 12 Monate ziehen, dann hast du deine 1-8 gemacht. Das kriegst du auch mit einem Job in Australien auf der Kette. Zweites Kind ist in der Mache. Nochmal diese ersten Entstehungsschritte dieses Kindes zu verpassen, das tut er sich für 1800 Schleifen wahrscheinlich nicht an. Also wieder ran an Job, irgendwo im Outback ein bisschen Geld schürfen. Kann ja auch mal was bringen, ne? Kann ja auch mal was kommen.
Ja. Dadurch hat Mike Kövenhoven jetzt doch die Tourcard behalten. Ne? Mhm. Er hat sie sozusagen ihm überlassen. Vielleicht noch, fand ich ganz interessant, Barry Hearn hat sich in einem Podcast geäußert und gesagt, dass die Premier League wohl ohne Zuschauer starten wird. Mit der Begründung, man kann nicht permanent immer darauf reagieren, was dann irgendwann entschieden wird seitens des Staates, seitens dieser Lockdown-Situation. Also man wird ohne Zuschauer beginnen. Das heißt ja auch wirklich, es wird dann wohl März, April losgehen mit der Premier League. Wir sind gespannt, wo das dann stattfinden wird, ob es im Wochenrhythmus passiert, ob es en bloc passiert, so wie im letzten Jahr. Ich habe heute Morgen übrigens, weil ich, darüber kann ich gar nicht sprechen, beruflich was vorhabe, egal, bin ich auf eine Doku gestoßen, die ich vor ein paar Jahren mir schon mal angeguckt habe, Behind the Oki, The Darts Mavericks. Kennst du das Ding von ITV Sports?
Ja.
Da geht es vor allem um die Zeit, Bristow, Jockey Wilson, John Lowe. Das ist sensationell gut. Also wer das noch nicht gesehen hat und gerade mal so ein bisschen auch die Atmosphäre nochmal fühlen will, wie so News of the World Championship in den 70er Jahren, ja auch schon im Ellipelli damals, 12.000 Zuschauer da. Das Geile ist ja, die sehen ja eigentlich gar nicht genau, wo die Pfeile fliegen. Auch die Bühne ist überhaupt nicht hergemacht und das ist nichts auf Schick. Ja. Aber sie rasten komplett aus, das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Also,
das ist einer der krassesten kleinen Videoclips, die ich jemals gesehen habe, wie die Jungs oben in diesen Stallvorstrebungen hingen, wie damals irgendwie, als wären die Beatles zu Gast oder keine Ahnung, die Queen gibt ihr Juhu oder sowas. Die hingen überall, die Bude dermaßen zugequalmt. Ja, du kannst wahrscheinlich keine 2 Meter weit gucken, aber ein Geräuschpegel, ein Wahnsinn. Und das waren wirklich Könige damals, ja, die sich überhaupt getraut haben, durch diese hunderttausende Leute gefühlt, Menschenmasse bis zur Bühne vorzulaufen, zu sagen, hallo, ich bin der Spieler, weil es war ja nichts da, ja. Es war überhaupt nichts an Security da. Die waren völlig überrannt worden, sozusagen. Sie hatten ihren schönen, typischen roten englischen Blazer an, ja, den Aristokraten Backenbart. Aber das war's auch. Mehr war nicht da. Ne? Hilfe, was machen wir mit diesen ganzen Leuten? Wie kriegen wir die in den Zaum gehalten? Ich glaube, da ist Security erst geboren worden für diese Events. Da haben sie erst gemerkt, hey, wir kriegen unsere Jungs unter 20 Minuten gar nicht bis zur Bühne vor. Wir müssen mal einen eigenen Gang schaffen. Wir müssen hier mal sehen, wie wir diese Enthusiasten wieder runterdrücken. Aber das war eines der prägsamsten Kurzclips, die man sich reinziehen kann. The News of the World, da müsst ihr mal ein bisschen googeln. Aber das Ding ist wirklich sehenswert, ja.
Ja, aber nochmal, wird alles in dieser Doku auch echt wunderbar dargestellt. Es ist Teil dieser Dokumentation. Und dann halt auch geil, also Alan Evans war Leaser, ne? Der auch auf der Bühne steil geht ohne Ende. Der haut den Sieg da rein für das Halbfinale und rennt über die ganze Bühne. Das ist schon geil. Und halt auch diese, da ging es echt ab, ne? Zwischen Eric Bristow, Jockey Wilson. Also gerade wenn die beiden dann auch in Schottland gegeneinander gespielt haben. Es gibt ja diese Geschichte auch, wo Jockey Wilson, der ja einen halben Meter kleiner ist als Eric Bristow, vielleicht aber auch einen ganzen Meter, dass der mal eben vorne, als sie diese Practice Darts werfen, ihm mit der Picke mal richtig ein vors Schienbein wimst, sodass Bristow auch richtig blutet. Also die haben es sich richtig gegeben. Das war ein ganz großer Fight und mit allen Tricks und mit allen Maschen und Bristow, dieser arrogante Typ, der sich hat fahren lassen zu den Turnieren in seiner großen Stretch-Limo, der wirklich so extrem polarisiert hat, wie das kaum ein anderer Sportler zu dieser Zeit getan hat. Also das ist echt geil. Also zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Behind the Hockey findet ihr relativ schnell The Darts Mavericks. Auch Barry Hearn mit vielen Aussagen mit dabei. Also ist echt spannend, macht Bock.
Ja, absolut die Vorläufer des Psychogames, oder? Absolut die Vorläufer des Spielbeginns Tage vorher. Ich komme mit einem Auto angebracht, ich verdiene viel mehr Geld als ihr, ich bin hier der Dandy Man. Ja, er hat damals schon absolut das ausgestrahlt, was jedem Zweiten, der mal ein Match hat, vorbeizimmert, echt genervt hat, ja? Dass die ganze Asche wieder in eine Richtung ging, was dann natürlich unser großer Phil gezeigt hat, dass das auch über ein Jahrzehnt gehen kann, wie es alles nur in eine Richtung geht. Ich baue mir ein Haus und du gehst in deine Papphütte. Du fährst ein Kadett 1,4, ich komme mit einem Bentley. Das ist mein Game Darts. Ja, das hat Eric Bristow zum Exzess ganz, ganz, ganz früh eingebürgert. Und dann wurde es so Gentleman's-like, immer so dieses Understatement. Ich bin Weltmeister, ich werde gefahren. Auch ein Michael van Gerwen lässt sich mittlerweile ab und an mal mit einem Reus fahren. Weil was willst du noch machen? Das nächste wird wahrscheinlich ein Jet sein, der dann irgendwo geparkt wird oder ein Hubschrauber. Also es ist spannend zu sehen, wie das mal weitergeht und wann das ein Ende nimmt. Aber das Mindgame Darts wird auch mal ganz nebenher, neben dem Oki entschieden. Ne? Ich bin schon in deinem Kopf, du bist schon genervt. Juhu, juhu.
Und dieser bodenständige John Lowe, ja auch dreimaliger Weltmeister, der sich gerieben hat natürlich an Bristow, der sich gerieben hat an Bobby George auch, der immer gesagt hat, was soll's, ist doch, ich bin halt anders als ihr, ich bin halt Bling Bling und ich bin Mr. Glitter und Typen und natürlich auch immer wieder geil die Momente, wenn Bristow sich dann kurz vor der Aufnahme noch kurz die Kippe in den Mund schiebt und mit Zigarette einfach auch so große WM-Halbfinals und sowas spielt. Ne, das ist also echt,
ich glaube auch, dass er Jahre gebraucht hat zu akzeptieren, dass der Pitcher jetzt Wasser gefüllt ist, der damals eben nicht so war. Er hatte noch das einzige Wasser mit Schaumkrone, hat er gesagt. Das sind immer isotonische Aufbaugetränke, müssen eine Schaumkrone haben. Ja, alles klar, Erik. Wir reden von Engländern. Habt ihr da mal versucht, ein Bier mit Schaumkrone zu kriegen? Selbst da war er extravagant.
Lotti, ich würde sagen, wir machen das Wortpaarespiel zum Abschluss unserer Folge. Ist das okay?
Auch, natürlich.
Ja. Und wir starten mit Jackpot Adrian Lewis. Wir haben gesagt, jetzt in der Zeit, in der kaum Turniere stattfinden oder sogar gar kein Turnier stattfindet, jetzt zumindest im Februar, wir reden da von TV-Turnieren, wollen wir uns immer wieder mal einzelne Spieler rauspicken, über die wir länger reden. Vor allem halt auch mit dem Aspekt, dass wir so ein bisschen erzählen, wie wir sie kennengelernt haben, wie wir sie erlebt haben oder erleben auf der Tour. Adrian Lewis, der jetzt einen guten Auftritt beim Masters hatte, was vielleicht darauf hindeutet, dass er vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommt in die Spur. Wir sind gespannt. Ich glaube, das werden wir erst in ein paar Monaten wirklich beantworten können. Jackpot Adrian Lewis, geboren in Stoke-on-Trent am 21. Januar 1985. Der ist also 36 Jahre alt. Er ist von Sternzeichen Wassermann. Erster Tag des Sternzeichens Wassermann. Und wenn wir vom Jahr 85 reden, ist es das WM-Jahr des Eric Bristow. Also Bristow hat die Weltmeisterschaft kurz zuvor gewonnen. Adrian ist inzwischen verheiratet mit Sarah. Das war damals eine schräge und lustige Nummer, nicht unbedingt für den ehemaligen Partner von Sarah. Sie hatten damals die Verlobung bekannt gegeben und dann hatte der damalige Mann noch von Sarah gesagt, Moment, ihr könnt nicht verlobt sein, weil ich bin ja noch verheiratet mit ihr. Ah, okay, Kommando zurück. Da müssen wir noch kurz ein paar Stellschrauben drehen. War ein bisschen früh vielleicht. Okay, das war passiert. Sie sind trotzdem zusammengekommen. Sie haben, glaube ich, 4 Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und es ist einiges los. Adrian Lewis spielt sein erstes großes Turnier, die British Teenage Championship im Jahre 2003. Gewinnt am Ende gegen den...
Nein, 2002. Ich habe 2.
Ja, ich weiß, ich hab 2002 auch irgendwo gelesen. Ich habe hab die Ergebnisse gecheckt, da war es das Jahr 2003. Egal, ob 2002 oder... Es ist das Turnier, was er auf Anhieb auch gewinnen kann gegen den total bekannten Carl Lewis. Ja. Ich dachte aber, der wäre schnell gelaufen.
Habe ich auch gedacht. Also ich habe auch 3, 4, 5 Mal gelesen. Es ist ein Wahnsinn, wie oft in den Sportarten dieselben Namen vorkommen, oder? Jetzt ist ein Carl Lewis sogar ein Superdart-Teenager aus Großbritannien.
Und er spielt 2003 dann auch ein BDO-Turnier, Jackpot Adrian Lewis, nämlich das Masters. Geht gleich in der ersten Runde raus gegen einen McGowan und kommt dann früh rüber zur PDC. 2004, Januar 2004, sind die UK Open Regional Finals sein erstes PDC-Turnier. Er kommt gleich ins Halbfinale. Er kann dann im Juni auch seinen ersten kleinen Titel gewinnen, ein kleineres PDC-Event. Und hat also einen guten Einstand in das bei der PDC. September 2004 dann mit diesem Finalsieg über Colin Lloyd. 2005 kommen erste Pro-Tour-Erfolge von ihm. 2007 hat er seine erste Teilnahme bei der Premier League. Ist übrigens ganz witzig. 2007, die Premier League-Teilnehmer sind Taylor, Barney, Terry Jenkins, Dennis Priestley, Colin Lloyd, Peter Manley, Roland Scholten und eben Jackpot Adrian Lewis. Die Premier League kann er nie gewinnen. 2011 steht er einmal im Finale und trotzdem, er hat inzwischen 26 PDC-Titel eingesammelt, 19 davon auf der Pro-Tour. Natürlich mit großem Abstand seine beiden heftigsten Erfolge, die WM-Siege 2011, 2012. Er hat mit Taylor zusammen 4-mal den World Cup gewonnen, 2012, 13, 15, 16. Und er hat auch die European Darts Championship gewonnen, 2013, und die UK Open gewonnen, 2014. Es ist also wirklich einiges reingekommen im Hause Lewis. Sein letzter Pro-Tour-Sieg stammt aus dem Jahr 2019, war im März 2019 in Wigan, eines der Pro-Tour-Events, im Finale Raymond van Barneveld geschlagen mit 8-3. Das mal so einfach mal runtergerattert, die Erfolge, um nochmal auch klar zu machen, ey, wie erfolgreich Adrian Lewis über all die Jahre auch war.
Ja, du siehst aber auch ganz, ganz schnell, ne? 2, 3 Jahre bist du nicht mehr so präsent im Fernsehen, dann sagen sie alle, oh, was ist er denn? Ja, ist ein bisschen runtergerutscht. Man vergisst so schnell auch, ja. Du sammelst Titel um Titel um Titel um Titel um Selbstbestätigung. Du fällst in so ein kleines Loch und du fällst auch sofort aus den Köpfen der Leute raus. Ja, du bist irgendwie gefühlt immer der Underdog auf einmal. Ja, du bist der Typ, der nach Taylor der allererste Mensch auf diesem Planeten ist, der einen WM-Titel verteidigen kann. Ja, du kommst aus der Schmiede Taylor, der aus der Schmiede Eric Bristow kommst. Das ist das Erfolgreichste, was ich je gesehen habe. Es sind insgesamt, glaube ich, 23 WM-Titel, die diese drei untereinander sich quasi aufgeteilt haben. Es gab ja nun auch andere Versuche. Ein Gary Anderson hat Adam Hunt gesponsert, hat auch den Bully Boy mit auf die Schiene gebracht, aber nie waren die Protégés so erfolgreich wie bei Eric Bristow und Phil Taylor. Diese Kette geht ja durch. Also Eric Bristow hat damals nicht nur ein Leben verändert, das wusste er ja gar nicht, sondern auch noch ein zweites. Also was der Kerl für diesen Dartsport schon damals an Ausstrahlkraft hatte und auch an Überzeugungskraft hatte, den Taylor so aufzupumpen, dass der das so weitergeben konnte, habe ich noch nie gesehen vorher und wird es, glaube ich, auch eine längere Zeit nicht geben. Dieses erfolgreiche Dreiergespann, ja, konnte quasi nur noch auseinandergefetzt werden mit dem tragischen, zu frühen Tod dann von Eric. Wer weiß der Geier, was der noch für Ideen gehabt hätte. Er war ein Wettgott, er hat Leute reingucken können, er hat Tagestipps fast immer angeführt. Der Kerl hat einfach Dart gelebt gehabt, mit aus jeder Pore irgendwie auch verstanden, weil er auch diesen Dart-Sportler verstanden hat, weil er eben einer der Größten war. Also ich fand, Eric Bristow war eine Erscheinung, die du gar nicht genug würdigen kannst. Also diese Merrick-Nummer bringt es auch nochmal richtig auf den Punkt, was der Kerl alles gerockt und verändert hat und wie mutig er auch war, ja, diese ganzen Sachen abzuziehen in einer Zeit, wo noch kein Mensch vorher ihm das getan hat. Das finde ich immer das Faszinierende. Du traust dich das, heute ist das Kult. Damals sah das wahrscheinlich total blöde aus, aber er hat sogar einen Bob Anderson, den Limestone Cowboy, dazu animiert, mit einem lebenden Pferd in den Circus Tavern sein Walk-On zu machen. Legendär, Freunde der Sonne, legendär. Nicht nur Bobby George the Glitter, sondern auch The Limestone Cowboy hat einen, also legendären Auftritt hingelegt. Und das ist eigentlich alles wirklich zurückzuführen auf das Enfant Terrible Eric Bristow. Also ein Wahnsinn, was der Kerl für unseren Sport getan hat, schon so früh.
Ja. Adrian Lewis und Phil Taylor, die Geschichte ist ja die, dass Taylor eine Exhibition in Stoke-on-Trent macht und ja, da ist Lewis 16, 17 Jahre alt. Die Mutter von Lewis geht zu Phil und sagt, ich habe einen talentierten Sohn, schau den doch mal an. Und Phil erkennt das Talent und nimmt ihn von da an immer auch mit und baut ihn sehr, sehr früh auch ein, was Exhibitions betrifft. Das heißt, wer Phil Taylor bucht, hat auch Adrian Lewis gebucht. Mhm. Und so habe ich persönlich ihn ja auch kennengelernt. Beat the Power 2006. Ja, ich habe die Geschichte schon erzählt und trotzdem, das gehört jetzt, finde ich, so irgendwie auch mit rein. Also Werner von Moltke, der heutige CEO der PDC Europe, hat damals die Idee, kommen, wir müssen Taylor nach Deutschland holen und man bucht ihn und verpflichtet ihn für ein Turnier Meet the Power, wo alle sozusagen gegen Phil Taylor spielen. Und er wird gebucht, das Turnier ist klar, es soll am Samstag, das war Ostern 2006, meine ich, sollte es stattfinden und drei Tage vorher sagt Phil Taylor ab. Und er sagt ab, weil seine Tochter an Meningitis, meine ich, war damals die Erklärung, leidet und er könne nicht kommen und es ging einfach nicht.
Das war wie ein Lauffeuer in der Dartszene. Das war an demselben Abend, wusste es jeder. Jeder, der sich für dieses Turnier angemeldet hatte, wusste es an diesem Abend. Keine Ahnung, wie es durchgesickert ist, aber es war eine Hellover-Aufregung. Alle hatten so Bock drauf. Alle haben sich monatelang vorher angemeldet. Man musste so eine kleine lebende Agenda schreiben, dass du überhaupt angenommen wurdest für dieses Turnier, weil die völlig überrannt worden von dieser Anmeldedings. Da musstest du erstmal schreiben, ich bin Thomas Seiler, ich habe schon 3 deutsche Meistertitel, ich spiele Nationalteam, ich würde gerne an eurem Turnier teilnehmen. Ich habe quasi eine Anfrage gestellt, ob ich bitte mitmachen darf. Das war grandioses Gefühl und dann hörst du 3 Tage vorher natürlich die Rumors und sagst, ach Quatsch, das machen die nicht. Nein, Phil taucht nicht auf, die Tochter ist erkrankt, das ist schwierig, aber wir haben einen Ersatzmann. Wer soll denn das sein?
Genauso war es. Ich meine, der absolute Super-GAU für den Veranstalter. Du veranstaltest das Turnier mit The Power und The Power sagt dir ab und sagt dann auch mit einem Grund ab, wo man später immer wieder gehört hat, ach ja, den Grund hat er schon so ein paar Mal benutzt, um sein Fehlen zu entschuldigen.
Das hat halt Geschmäckle gehabt. Okay. Ne? Ja, aber hat er keinen Bock, ist die Tochter halt krank. Kennt man ja so eigentlich gar nicht. Nicht von Phil oder so, von den Menschen so. Der hat ja nie irgendwie, ist das, ne, ich, nicht, dass ich keine Lust habe. Nein, mein Pferd ist krank, mein Auto muss ein neues Benzin haben. Oha, ich kann dies und das und jenes nicht darstellen. Also man sucht auch gerne mal eine Ausrede. Ich habe nur nicht verstanden, warum kommt er nicht nach Deutschland? Wir haben über 2 Jahrzehnte auf den Kerl gewartet. Der wird hier angebetet wie ein kleiner Gott. Und dann kommt er nicht? Traut er sich nicht? Was ist denn das? Das war schräg, was da alles für Gerüchte kamen.
Absolut. Die Situation am Ende die, Raymond van Barneveld wird kurzfristig verpflichtet für viel, viel Geld, weil man ihn irgendwie aus dem Urlaub noch holen musste. Der sollte halt da sein, man wollte einen großen Namen präsentieren. Es sollte einfach ein gutes erstes Event auch werden. Du hast die Überlegung, vielleicht Darts jetzt mal anders zu präsentieren und dann sagt dir Phil Taylor ab. Der Witz ist dann der, Adrian Lewis kommt mit dem damaligen Manager von Phil Taylor nach München. Also Lewis kommt. Sie werden am Flughafen in einem großen A8 abgeholt. Und wie sie landen und in dieses Auto einsteigen, zückt sofort der Manager das Telefon, ruft Taylor an und sagt, Phil, die meinen das ernst hier in Deutschland. Du musst kommen, das ist geil. Wir werden hier abgeholt in der großen A8-Limousine. So, was passiert? Schwupp, der Tochter ging es plötzlich wieder etwas besser. Phil Taylor kommt und an dem Abend lerne ich dann auch zum ersten Mal Adrian Lewis kennen, weil wir nämlich abends zu einem Italiener in München gegangen sind. Da bin ich dann erst mit Lewis auch am Tisch gesessen, der seine Freundin damals mitgebracht hatte. Schüchtern, unheimlich schwer zu verstehen. Ich finde, Adrian ist immer einer, bei dem du genau hinhören musst, weil er einfach Dialekt spricht oder Slang spricht oder er nuschelt es einfach ein bisschen in den Bart rein. Und später kam dann halt auch Phil Taylor, genau an diesem Abend habe ich dann auch noch Taylor zum ersten Mal kennengelernt. Aber Lewis nochmal, der war unbekannt, ne? Der galt als ein großes Talent. Man wusste, der hat jetzt mit Taylor trainiert, aber eigentlich wusste man nicht viel, viel mehr von ihm, außer halt diese paar Ergebnisse, die wir da eben schon angesprochen haben. Und der war dann auch einfach dann bei diesem Turnier mit dabei. Taylor kommt dann, das ist alles gut. Man hat im Nachhinein also nicht nur Taylor und Barney da, man hat auch noch Jackpot da, der später auch noch Weltmeister wird. Und das ganze Turnier ist ein großer Erfolg. Und ich glaube, für all die, die noch dabei waren, gibt es echt noch so Bilder im Kopf. Ne? Diese niedrige Decke, so ein bisschen ähnlich wie in der Circus Tavern. Das war die Tonhalle von München. Und das war so mein erster Kontakt zu Jackpot Adrian Lewis.
Was ich halt grandios fand, war wir haben heute das erste Turnier, wo wir mal Eintritt nehmen von Zuschauern. Der Welge und ich haben so 15, 20 Jahre Darts-Erfahrung auf dem Buckel und können gar nicht aufhören zu lachen. In Deutschland Geld bezahlen für Darts, Eintrittskarten verkaufen. Sag mal, in welcher Welt seid ihr denn unterwegs? Meine Fresse, sind wir beide auf den Arsch gefallen. Wir haben mit offenem Mund eine halbe Stunde vor der Tonhalle mit angestanden. Einfach nicht, weil wir als Spieler erkennen gegeben rein oder so, sondern hey, wir ziehen uns das rein. Wir sind wirklich angestanden, um in diese Tonhalle überhaupt zu kommen. Also um das mal zu genießen, dass dein Sport auf einmal von Leuten angeschaut werden möchten, die Geld dafür bezahlen. Das war völlig neu in Deutschland. Das gab es noch nie. Ja, und da war ich also hin und weg und gedacht, wow, wenn sich das vielleicht durchsetzen könnte, das wäre doch eine Chance. Hätte im Traum nicht gedacht, wo wir heute sind. Ja, also was damals so durch die Köpfe ging, grandios, kolossal. Und am Ende hast du gedacht, der Taylor sagt so ein Ding ab wegen der Krankheit mit seiner Tochter. Dann kommt dieser Protégé. Willst du dem das wirklich alles aufbürgen? Der Kerl ist knappe 20 Jahre alt, schüchtern. Kein Mensch weiß in Deutschland, wer das ist. Und den sollen wir so als Ersatzmann für den Taylor akzeptieren. Also auch da hat jeder erstmal sehr, sehr neugierig auf den Jackpot geguckt. Wer ist das? Was ist denn das für ein Riesenteddybär? Dieser Monchichi, der ist ja noch im Wachstum. Hör mal, da können ja noch mal 20 Zentimeter oben drauf kommen, obwohl er schon rund und gesund aussah damals. Also es war eine echte Erscheinung. Mit einer kleinen piepsigen Stimme und immer in seinem Bart nuschelnd. Also das war schon echt ein schräges Ereignis, den Kerl kennenzulernen, ja.
Und ich erinnere mich auch wirklich gut, ich war damals, habe diese Veranstaltung ja moderiert, war irgendwie so 2-3 Stunden, bin ich dann vorher zur Tonhalle gekommen, Samstagmorgen irgendwie 9 oder 10 Uhr, und da sah ich plötzlich eine Menschenschlange und ich habe echt gedacht, es gäbe noch eine andere Veranstaltung, das ist ja so ein Veranstaltungspark oder was gewesen, ich dachte, das ist eine andere Veranstaltung, bis ich irgendwann raffte, okay, die wollen alle hier zum Darts, ne? Also das war Wahnsinn, das war schon schräg. Hast du damals nicht gegen Lewis auch dann gespielt bei Meet the Power 2006?
Nee, Meet the Power, glaube ich, war es nicht. Ich hatte das Problem, dass ich ein Bühnenspiel bekommen hatte damals. Und die Tonhalle war ja nun Bühne an der einen Seite, dann eben also so quadratisch quasi aufgebaut. Und ich hatte links an der Bühne gestanden. Und wir hatten damals neben der Bühne rechts den Bereich für Spieler, für VIP-Gäste, für hier Moderatoren, diese Auslaufzone, dass ihr auch mal zur Ruhe kommt, alle Wellen. Und ich stand halt links. Das Problem an der Sache war, ich musste einmal ganz durch die Halle nach hinten, wieder ganz rüber und wieder ganz nach vorne, weil sie mich an der Bühne ums Verrecken nicht haben durchlassen wollen, die Security, weil sie gedacht hat, ich wäre irgendein Sprinter oder irgendein Flitzer und würde auf diese Bühne sprinten. Das heißt, da oben steht dann Emma Pauke und ruft den Thomas Seiler zum 5. Mal aus, der da 13 Meter unter ihm steht und einfach nicht an diesem Security-Heini vorbeikommt, um zu seinem Spiel auf diese Bühne zu kommen. Dann habe ich, glaube ich, für diesen Walk-on-Raum roundabout 15 Minuten gebraucht. Alles war schon am Stöhnen, weil ich kam da einfach nicht durch diese ganze Menge. Und dann hinterher, als ich dann oben auf der Bühne war, tippte ich dem Security-Heini auf die Schulter. Er drehte sich nach oben und streckte ihm die Zunge raus. Ich sagte, siehst du, hast du doch nicht geschafft. Hinterher hat er sich auch 3 bis 9 Mal bei mir entschuldigt, weil er sagt, ich wusste das doch nicht. Ich sage, Alter, mein Name steht auf dem Shirt. Der Pauke ruft zum 5. Mal, wo bleibt der Seiler? Jeder zeigt mit dem Finger, da steht er. Und du Arsch, zwingst mich durch die ganze Halle. Deine Entschuldigung kannst du dir dahin schieben, wo die Sonne nicht mehr scheint, weißt du? Aber ich habe auch in diesem ersten Jahr, als es dann losging, diese Vermischung mit den GDC-Turnier, mit den European-Tour, da habe ich halt gegen Adrian Lewis gespielt und da hatte er eine Entourage von 3, 4, 5 Leuten um sich rum und alle waren absolut begeistert und Fans und er hat gegen mich verloren. Und das war das Traurigste, was Adrian Lewis jemals irgendwie scheinbar widerfahren ist, weil also er setzte sich in die Ecke, saß da, hatte seine 5 Leute um ihn rum und alle waren da versucht, ihn aufzubauen. Und ich war halt natürlich völlig enthusiastisch, völlig überdreht und ja, Spiel gewonnen, nächste Runde, bin auch dann sang- und klanglos rausgeflogen, aber Adrian Lewis habe ich ein einziges Mal gespielt und gewonnen. Tolle Agenda für mich.
Juhu. Positive Bilanz, jawohl.
Ja. Ja.
Wie war Lewis damals? Erinnerst du dich? Wie war er als Typ? Hat er mit dir gequatscht? War der professionell?
Er war immer sehr körperbetont. Ja, also so ein High Five, es gab immer eine Umarmung. Zum Glück hat er diese Knuscherei erst auf der Bühne angefangen, weil da warst du wahrscheinlich erst würdig für ein Küsschen von Eddie Lewis. Eddie Lewis hatte ich aber auch gerne mal umarmt. Das war dann halt so, als wenn du aus so einem nassen Handtuch wieder auftauchst. Also es sind so, er ist halt sehr... sagen wir mal kompakt und deswegen auch sehr schnell feucht an Stellen, die du halt als Mann berührst und das sind so Dinge, ist nicht so sexy, aber er ist ein unglaublich lieber Teddybär, hat manches ja. Mal Probleme, den Killerinstinkt auszupacken an so einem Spiel, sondern es geht eher mit dir konform, spielt quasi mit dir so den Ball hin und her, aber kriegt nicht immer diese absolute, ich verdresch dich jetzt Nummer. Ich fand ihn aber immer sehr umgänglich, immer sehr sympathisch, Kettenraucher, absolut faul, er stand noch öfter draußen als ich am Trainingsboard. Taylor hat immer wieder den Taylor zur Verzweiflung gebracht, was schon ein Running Gag bei uns war. Wann flippt Taylor aus, weil er ihn jedes Mal von der Bar wiederholen musste. Los, komm jetzt, wir müssen hier mindestens mal eine Viertelstunde spielen. Und er hat ihn immer wieder ausgezählt vor der ganzen Masse. Und war halt gut zu sehen. Taylor mit seinen 1,67,5, Lewis mit seinen 1,92 und der kleine Mann schreit den Großen an, er soll endlich seinen Arsch bewegen. Hat natürlich für sehr viele heitere Gesichter gesorgt, das muss man sagen. Aber Adrian Lewis fand ich halt immer irgendwie ein spannendes Thema, ob er jemals aus diesem Schatten austreten kann, hatte sich bei mir eigentlich manifestiert, er wird noch größer, als er Back-to-Back-Weltmeister wird. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine Entscheidung, wir haben ihn noch ganz, ganz früh kennengelernt. Und jetzt hat er das so weit hinbekommen, sich mental so stark zu machen und von Taylor so gut auf den Punkt vorbereitet zu sein, das zu wiederholen. Und da diesen Meilenstein zu reißen, als zweiter Mensch dieser Erde Back-to-Back-Weltmeister zu werden, fetten Respekt dafür. Aber dann habe ich ihn auch so ein bisschen aus Augen verloren. Dann weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie es da so weiterging. Den Rest habe ich mir quasi heute auch im Internet nochmal angelesen. Seine unglaublich erfolgreiche Karriere, die irgendwie trotzdem so unterm Radar lief. Hier mal ein Titel, da mal ein Titel. Aber nichts hintereinander, was wir gewohnt waren. Ne?
Ich glaube, was ihm gefehlt hat, war am Ende natürlich die Konstanz. Ne? Das ist vielleicht auch so zum Unterschied zu einem Michael van Gerwen, wenn man mal so dessen Karriere sieht. Man darf bei Lewis nicht vergessen, er zusammen mit James Wade 2004 zur PDC gekommen, die ersten richtig jungen Spieler, die als Profis sozusagen oder beim Versuch Profi zu werden, dann auch zur PDC gegangen sind. Das ist ja auch wirklich die Zeit, als es noch gar nicht diese Players Championship Turniere alle so gab. Es gab diesen Turniermodus noch nicht, wie wir ihn heute kennen. Also ein schwieriges Dasein, auch für so einen jungen Kerl, weil auch irgendwie klar war, also jetzt der große Exhibition-Spieler bist du noch nicht mit 19 und bist unbekannt. Und das heißt also auch wirklich irgendwie die Kohle zusammenkriegen, gut spielen, Preisgelder irgendwie gewinnen, um sich damit den Lebensunterhalt sichern zu können. Und ja. Lewis hat dann ja auch echt eine Weile gebraucht, um sich von Taylor zu lösen. Da sind sie mal an die Köppe geraten und hat vor allem auch gebraucht, um bei Major-Turnieren den großen Phil Taylor dann auch mal zu schlagen. Ist ihm dann gelungen nach einigen Jahren. Aber da hat man schon gemerkt, gar nicht so einfach, wenn du von dem Mann Phil Taylor großgezogen wirst, dich dann auch irgendwann wirklich selbstständig zu machen und zu sagen, hey, jetzt ist es meine Karriere und jetzt konzentriere ich mich auf mich und ich bin nicht immer nur in Abhängigkeit von Phil Taylor zu sehen.
Ja, und das Problem an der Sache war ja dann, dass diese Trainingsfaulor ihn irgendwann eingeholt hat. Er hat diese Konstanz, wie du sagst, nicht an den Tag legen können und wurde natürlich, ihr kennt das alle, Mind Game Darts, Sarkasmus, blöde Sprüche von der Seite, ey, du hast ja als Jackpot deinen Jackpot Phil Taylor weggeschmissen, du hast dich doch gelöst, wo bleiben die Ergebnisse? Das ist natürlich mentaler Druck von einer völlig ungewohnten Ecke. Ja, da hat Louis wirklich hart und lange dran geknabbert, da waren die Ergebnisse danach sehr, sehr übersichtlich erstmal.
Eine coole Geschichte fand ich damals, WM 2011, das war ja eine Weltmeisterschaft, in der eigentlich Gary Anderson der absolute Dominator war, der reihenweise Averages von über 100 spielte und alle ihn auch als Favoriten sahen im WM-Finale 2011. Und Taylor hat sich bei der WM, er war ja schon ausgeschieden, ja nicht allzu oft blicken lassen danach normalerweise. Aber an diesem Abend, ich weiß noch genau, in einem braunen Anzug war er da, stand auch dann Sky Sports England zu einem Interview bereit, um nämlich genau die Message loszulassen. Heute Abend gewinnt Adrian Lewis. Ich weiß, wie gut Adrian Lewis ist. Taylor war eigentlich einer der wenigen, die plötzlich Lewis als Favoriten darstellten, aber der am Ende natürlich recht hatte. Lewis wirft auch noch den Neuner als einziger Spieler bis heute. Den Neuner im Finale, im WM-Finale, gewinnt die Weltmeisterschaft dann gegen Gary Anderson.
Im ersten Set. Das ist die Krönung daran gewesen, dass dieser Neuner ist ja schon mal ein Meilenstein. Er ist der allererste, der es im Finale schafft, im ersten Set. Du musst 7 Sets gewinnen. Was für eine Kopfaufgabe war das? Er hat überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Er hat einfach gesagt, laufen lassen, habe ich Spaß dran. Ein Wahnsinnsakt, weil wir haben oft genug Leute quasi verrecken sehen an diesem Spiel, weil der Neuner eben nur ein Leck ist. Es ist nur ein Leck. Du spielst 9 Darts, aber du musst 15 Lecks haben. Also halte dich nicht zu lange daran auf. Wir haben es gesehen, wie man es ein paar Excellence auch mit James Spade gerade aktuell. Man darf sich auch mal nach innen freuen. Also innen muss da wahrscheinlich ein Karneval los gewesen sein. Aber nach außen haben wir nicht einen Kracher gehört. Also das war ein Wahnsinn, wie man Neuner totschweigen kann. Ja, und Lewis hat es auf seine eigene Art und Weise irgendwie gebracht und hat es trotzdem geschafft, gegen diesen super, super starken Gary Anderson zu bestehen und diesen mit dem Neuner ihm einen kleinen Schock zu verpassen, was ihm das entscheidende Set Vorsprung gebracht hat. Also hätte Anderson es noch hinbekommen, das 6-6 zu machen, dann weiß ich nicht, wie diese WM ausgegangen wäre. Aber dieser starke erste Sprint von Adrian Lewis, den konnte er bis zum Ende durchreiten. Und das war ein fettester Respekt, weil ich war nach dem Neuner völlig aus dem Häuschen. Ich habe erstmal 4 Sets gebraucht, um mich wieder auf dieses Spiel zu konzentrieren. Das hat er deutlich besser und deutlich schneller hingekriegt.
Warst du mal emotional oder was?
Damals. Ich habe ab und zu so Momente, da wirft man mir vor, ich wäre zu nah am Darts. Aber das ist auch richtig so. Ach, nein, ich bin ein totaler Ausraster in der Hinsicht. Ich sah ja 2007 das große Finale der beiden Grand Damen, auch dieses Sports, Phil Taylor und Barney, war einfach kolossal. Und ich glaube, da war ich eine Woche euphorisch. Also hättest du da irgendwelche Proben von mir genommen, wäre ich wahrscheinlich eingesperrt worden. Weil eine neue Droge hätte es noch nicht irgendwie gegeben vorher. Ich war so high, das war so krass. Aber was Lewis da wieder angestellt hat, um sein eigenes Licht mal erscheinen zu lassen, war für mich eben auch das krasse Neuner zu spielen und trotzdem so eine lange Distanz zu beherrschen und zu gewinnen, war phänomenal. Das waren damals so die ersten Ausblicke auf das, was uns Michael van Gerven dann über 6 Jahre reingetankt hat, wie man so abartig stark stundenlang spielen kann. Nicht nur ein Spiel, sondern tagelang, stundenlang.
Lewis hat ja noch ein weiteres WM-Finale gespielt, 2016, damals auch gegen Gary Anderson, hatte dann Gary Anderson die Nase vorne, konnte seinen Titel verteidigen als dritter Spieler dann in der Geschichte. Zu der Zeit, 2016, war Keith Della der Manager von Adrian Lewis, er ist es ja heute nicht mehr. Della, der immer einer war, ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast, der immer die großen Geschichten von Adrian Lewis erzählte, der wollte ihn natürlich auch aufbauen, also immer diese Geschichten, Practice Board, du kannst dir nicht vorstellen, was der heute Morgen wieder geworfen hat. So habe ich Keith Della ganz, ganz oft erlebt mit 980er nacheinander und weiß der Teufel nicht. Und inzwischen ist Lewis ja ohne Management, soweit ich das weiß, aktuell unterwegs. Er macht das, glaube ich, alles so ein bisschen auf eigene Kappe. Vielleicht auch ein Grund, warum er jetzt nicht allzu viele Sponsoren hat. Er muss übrigens jetzt nach seinem Auftritt beim Masters sofort einen Sponsor gefunden haben. Ansonsten das Shirt beim Masters war ja blitzeblank.
Ja, das war auch ungewöhnlich, ja, weil normalerweise lässt du deine Helden ja nicht so schnell fallen, aber er konnte nicht lang genug scheinen. Ja, in England bist du auch mit 70, 75 gern gesehener Gast, wenn du irgendwo in irgendeiner Sportart irgendwas Außergewöhnliches getan hast. Also ein Phil Taylor wird auf jedem Turnier, bis er eben den Hintern zukneift, ein Ehrengast sein, ja, in England. Legends-Touren fahren, alle Wellen. Ein Eddie Lewis war ein 19-jähriger, talentierter Spieler, der irgendwann den Weltmeistertitel gewonnen hat, aber trotzdem immer wieder Probleme hatte mit dem Publikum. Nie so die völlige Liebe und Hingabe erfahren hat, wie es ein Barney erfahren hat, wie es ein Taylor erfahren hat, wie es auch ein Eric Bristow erfahren hat. Lewis hat seine Ecken, seine Momente, wo er natürlich als Held gefeiert wird, aber er hat nie die Dauerschleife erreicht, wie die anderen so spielend mit ihren Titeln erreicht haben. Und ja, da ist er doch am Ende, sagen wir mal, was waren es jetzt insgesamt, 10, 15 Jahre, nee Quatsch, das haben wir 8 Jahre nach seinem oder 9 Jahre nach seinem Titel, ist er quasi blank geputzt auf der Brust. Und das ist schon eine Außergewöhnlichkeit in England, weil guck dir die ganzen jungen Talente an, guck dir einen Cullen an, guck dir den Shizzy an, guck dir weißt du an, wen du willst. Sobald die auf eine PDC-Bühne steigen, sind die vollgehämmert mit Logos von irgendwelchen Firmen. Und das hat Lewis jetzt mal ans Absurdum geführt, völlig blank da oben hinzukommen. Und ja, wenn das keine Einladung in die Welt war, macht mir meine Brust voll. Tja, weiß ich auch nicht, ne? Also ich war sehr erstaunt, muss ich sagen.
Ja, mir fällt gerade noch ein, in der Anfangszeit, ich meine, es war bei der WM 2006, das war ja auch das Gesicht von Adrian Lewis, dem natürlich auch dieses abgefeiert werden, weil du immer an der Seite des großen Phil Taylor warst, auch der Erfolg so ein bisschen zu Kopf stieg. Das war die Zeit der No-Look-Würfe, ne? Er hat die 180 dritten Wurf zum Publikum schon geguckt und einen dritten Dart noch reingeballert und das hat ihm ja nicht nur Sympathien gebracht, ne? Das genau. Hat er, da war das Wort respektlos und zu viel Show und war schon im Raum.
Ja, ganz genau. Ich sage ja, also warum sie da mit manchen, das Publikum mit manchen Leuten so Probleme hat, warm zu werden auf Dauer, ja, den heute zu hypen, morgen zu hassen, ist ja irgendwie trendy geworden, ja, aber wieso der Lewis da quasi so in Ungnade gefallen ist mit Back-to-Back, kann man nur auf der Insel vermuten. Vielleicht hat er ein paar Exhibitions nicht abgeliefert, vielleicht hat er sich da zu viel rausgenommen, wie du schon sagst, weil er mit dem Kopf in den Wolken war, ich bin hier der Größte, Beste, Schönste, Tollste, aber wenn du vergisst dein Publikum quasi, deine Supporter und dein Crowd vergisst, wo du eigentlich herkommst, dann bist du auch ganz schnell wieder unten durch. Ja, das haben wir immer wieder gesehen, dass du so eine kleine filigrane Linie, du musst auch Kontakt halten mit deiner Basis. Und wenn du die dann immer verarschst, wenn du auf Exhibition nicht auftauchst oder wenn du dann No-Look-Passes machst und respektlos bist anderen gegenüber, wenn man sich mit dir nicht identifizieren kann, dann wirst du nicht dein Leben lang Geld verdienen. Dann wirst du nicht dein Leben lang von den Jungs partizipieren und gesehen werden und Merchandise-Artikel verkaufen wie verrückt. Das macht Taylor, nachdem er seine Karriere jetzt 2 oder 3 Jahre schon beendet hat, immer noch der absolut führende im Absatz von Dartsets und Merchandise-Artikeln weltweit. Ja, den kriegst du einfach nicht eingeholt, den Kerl.
Ich bin zu der Zeit damals oft gefragt worden von Zuschauern, wie Adrian Lewis privat sei. Dass das doch so ein arroganter Typ sein. Das war ja wirklich ein Eindruck, den ich überhaupt nicht bestätigen konnte. Ja. Also das war so auch bei mir nach diesem Jahr 2006 und wir hatten so 2, 3 Tage zusammen oder viel Zeit verbracht, mit allen gemeinsam natürlich, hatte ich irgendwie zu dem so einen Draht und das war auch wirklich einer, wenn ich ihn beim Turnier erst auf der Bühne gesehen habe, hat er mich auch als Master of Ceremonies, hat er mich kurz gedrückt und kurz begrüßt. Ja. Also immer ein sehr, sehr herzlicher Kontakt auch. Also von Arroganz habe ich selber nie etwas gespürt. Mir war schon klar, wie das entstanden war, diese Wahrnehmung. Aber das können wir, glaube ich, bis heute sagen. Es ist ein ganz bodenständiger, netter Typ, der stehen bleibt und schnackt und der gerne lacht, der immer Späße macht. Und
ganz genau.
Das war ja auch irgendwie so dieses, was du schon angesprochen hast, dieses Doppel-Taylor Adrian Lewis. Also der Arbeiter, der Perfektionist Phil Taylor mit dem großen Talent Adrian Lewis, der eigentlich gar nicht trainieren muss, weil er es eigentlich nur in der Hand hat und kann, die zusammen dann im World Cup für England und die haben sich auch unheimlich oft unglaublich gut ergänzen können. Ne? Wenn der eine einen Lauf hatte, hat der andere kurz mal pausiert und wenn Taylor ein bisschen patzte, war plötzlich Lewis zur Stelle und am Ende haben sie den Titel gewonnen und zwar 4-mal.
Ja, also kolossale Leistung. Gab es da danach auch nie wieder so eine Erfolgsserie für England. Ja? Also was danach der World Cup of Darts quasi für eine Eigendynamik angenommen hat und jetzt schön durch die Länder gereicht wird. Also faszinierendes Turnier geworden nach diesen Anfangsschwierigkeiten. Doppel auf einmal, mal erstmal dran gewöhnt medial, wie, was ist das jetzt? Und dann spielst du eigentlich kein richtiges Doppel, so wie wir das kennen, von Anfang bis Ende vier Leute auf der Bühne, sondern du spielst wieder zwei Einzel, A gegen B, dann spielst du einmal kurz ein Doppel, um eine Entscheidung herbeizuführen. Ich hatte ja auch schon mal angesagt, dass ich gerne ein Doppelturnier, wo alle vier von Anfang an auf der Bühne sind. Von mir aus ein Best of Seven zu anfangen und der Best of 13 oder sonst irgendwas, dass die Jungs sich wirklich zeigen, wie sie im Doppel der eine den anderen entweder erdrückt oder wie sie sich gegenseitig hochziehen. So war mir das so ein bisschen zu dünn, um das ein reines Doppelturnier zu nennen. Aber dieser World Cup of Darts ist nie wieder so erfolgreich bestritten worden wie von Lewis und Taylor. Nie wieder, obwohl dort die größten Talente wohnen eigentlich, obwohl dort ja eigentlich unser Sport so kommerziell und so gut ankommt wie nirgendwo anders, haben sie es nicht mehr gepackt, die Nachfolger, dieses große Erbe irgendwie anzutreten. Weil er hat es ja auch nochmal mit Dave Chisel dann einmal spielen dürfen, aber ich glaube, da war es im Halbfinale der Ofen aus gegen die sehr, sehr starken Holländer. Ich weiß nicht, ob es damals noch Co Stompe und Barney waren oder ob es damals schon Michael van Gerven und Barney waren. Kann ich nicht genau
ich
sagen.
Aber schon van Gerven und Barney, ja. Ja. 2018 haben wir damals ja für Sport 1 diese große Taylor-Doku geschnitten und gedreht, weil es ja das letzte Taylor-Jahr war, oder wir haben besser gesagt 2017 gedreht für die WM 2018 und haben damals auch Adrian Lewis interviewt. Auch das war so ein ganz entspannter Umgang, immer sofort auch private Handynummer raus und verabredet, er war da, wir haben uns am Golfclub getroffen irgendwo, weil er dachte, das wäre ein guter Ort, wo wir ein bisschen Ruhe haben würden. Und das ist auch so eine geile Anekdote, die er damals erzählte. Er noch relativ jung, reist mit Taylor nach Dublin, nach Irland zum World Grand Prix und Taylor merkt nach der Landung oder im Flug schon, dass er seine Darts vergessen hat. Und will dann seinem kleinen Schützling Adrian Lewis mal zeigen, was er für eine große Nummer ist. Taylor und Adrian Lewis gehen in irgendeinen Dartshop da in Dublin und Taylor sagt, hey, pass mal auf. Taylor und Lewis gehen in diesen Shop rein und Taylor sagt, hi, ich bin Phil Taylor, ich brauche dringend ein Set Darts von mir. Und dann guckt dieser Geschäftsinhaber ganz kurz Taylor an und sagt, wer bist du? Sofort raus aus meinem Laden. Und Lewis hat sich kaputt gelacht, weil das natürlich schön nach hinten losging. Also diese Nummer hatte nicht ganz funktioniert. Da lacht sich Adrian Lewis auch bis heute noch schlapp drüber.
Weil das wahrscheinlich das einzige Missgeschick ist, was ein Möchtegern-Auftritt war. Ja, das einzige Missgeschick wahrscheinlich bis jetzt von Phil Taylor, was er ihm nachweisen kann, wo er nicht aufhören kann, drüber zu lachen. Ey. Cool wäre natürlich noch gewesen, ach Adrian, komm, wir gehen Tee trinken und du machst da vorne den Gehweg frei, bitte. Mit deinem blöden Auto zu Phil. So, das wäre doch eine schöne Nummer gewesen. Aber nein, es ist natürlich auch grandios, wieso Jackpot zu Jackpot wurde, war ja auch immer noch nicht jedem klar, bis wir das quasi mal aufgeklärt haben mit diesen Las Vegas Desi Classics. Teilnehmer, Einladungsturnier unter 21, der Kollege. Das ist auch eine Ungewöhnlichkeit gewesen, dass du so viel Vertrauen von der PDC hast, dass das alles genommen wird und der Kerl als Aushängeschild über die Welt mitgilt und zu den Las Vegas Desert Classics mitreißen kann. Und dann,
das war 2005. Ja.
Ja, und dann macht der Kerl eben das, was mir auch passiert ist beim EDAT. Er gewinnt am Einarmigen beim Banditen $76.000. Die überprüfen seine Personalien und sagen, hier ist eine Milch, geh bitte in dein Zimmer. Wir möchten nicht mehr, dass du ins Casino rauskommst, weil du bist 19 oder 20 zu der Zeit. Gab es nicht, keine Auszahlung für den Jackpot. Was für eine brutale Nummer muss das eigentlich gewesen sein? Bei mir waren es $800, die ich an so einem einarmigen Banditen gewonnen habe, mit 19 damals beim EDAT, als ich dann bei Las Vegas die WM gespielt habe. Und ich durfte auch nur meinen Budweiser nehmen und in mein Zimmer gehen. Ich hatte auch Casino-Verbot. Ich war brutal todtraurig. Ich war 19 und ein Keks. Ich durfte endlich in alle Spielotheken, Videotheken, alles durfte ich tun. Nur in Amerika bist du die größte Bratwurst, bis du 21 bist. Ich durfte danach, weil hatte ich das Gefühl gehabt, man ist tatsächlich so ein bisschen unter Beobachtung, weil du bist ja auch 7-8 Tage in dem Hotel. 7-8 Tage lungerst du da ja rum und gehst dann eben hinten zur Spielhalle, wo Dart gespielt wird. Aber ich glaube, die haben einen wirklich so einen Schatten auf den Rücken gesetzt, weil egal wo ich war, es dauerte 2-3 Minuten, bupp, war ein Security-Mann da und hat immer meine ID-Card gefordert. Ich konnte gar keine Kohle verlieren da, ich durfte immer nur dabei sitzen. Ich weiß nicht, wie Andrew Lewis sich fühlt, mit so jungen Jahren auf $76.000 zu verzichten, das ist schon ein harter Schlag. Wenn du aus Stoke-on-Trent kommst, wahrscheinlich ein Triple-harter Schlag.
76.000 ist tatsächlich eine Menge. Es hat wohl damals auch dann Wayne Mardell, die haben wohl alle versucht, auch noch an die Kohle irgendwie ranzukommen. Nach dem Motto, nein, ich war das. Aber man hatte das ziemlich schnell gerafft. Kohle gibt's nicht. Kollege war zu jung, unter 21. Und von daher mit der Milch aufs Zimmer.
Aber es war aber Jackpot immerhin Edwin Lewis. Ein schöner Spitzname, der ihn heute noch verfolgt drin, der Jackpot. Ich glaube, auch den hast du mittlerweile wie die Pest.
Ja. Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückschauen, war auch wieder ein durchwachsenes Jahr von Lewis. Immer wieder auch mal Halbfinale auf der Pro Tour, aber dann doch nicht der Erfolg, ich glaube, den er von sich selber ja auch immer erwartet. Ne? Jackpot ist immer einer gewesen, egal auch nach der Niederlage bei der WM gegen Kevin Münch und dem Abrutschen aus den Top 16 raus. Er war für ihn gefühlt immer ein Top 10 Spieler mindestens und er denkt auch heute noch, dass er da eigentlich hin müsste und er glaubt auch bis heute, dass er dorthin kommen wird, zurückkommen wird.
Das musst du aber auch.
Glaubst du, das ist realistisch?
Ja.
Wird er das noch packen? Er, der als Nummer 24 jetzt in der Weltrangliste positioniert ist?
Ja, absolut ja. Weil mir das dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen hat, wie seine Körpersprache ist. Er ist auf dem Akzeptanzkurs. Er akzeptiert, wo er mittlerweile ist. Er lotet nach aus. Was ist mein Leistungsvermögen? Was bekomme ich gerade hin? Ich habe gute Momente, schlechte Momente. Ich kann grandios spielen. Ich kann mir aber auch selber wieder im Weg sein. Und er lotet das gerade aus, hat eine tolle Körpersprache, finde ich. Ist nicht mehr so No-Look-Passes oder No-Look-180er gibt es nicht mehr. Es gibt kein großes Zip und Zap. Er akzeptiert, was er da leistet. Und ich finde, wenn er nicht so viele Auszeiten sich selber auferlegt hätte, hätte er weiter am Ball bleiben können. Aber das ist eben halt auch eine Familie, Karriere, Gesundheit. Er hatte sich eine Rücken-OP, er muss erstmal wiederkommen, er ist eine gewaltige Person, das muss erstmal wieder alles funktionieren, fehlerfrei. Und du verlierst auch Selbstvertrauen. Du verlierst auch diese Selbstverständlichkeit, Spiele zu gewinnen, weil du sie schon immer gewonnen hast. Du stellst diese Spiele auf einmal, weil es 5-5 steht, hast du 6-5 gewonnen. Jahrelang. Auf einmal stellst du das jetzt in Frage und kriegst natürlich auch sofort die Quittung und verlierst diverse Spiele 5-6. Du hast einen guten Lauf, aber der andere schiebt einen besseren Lauf und schießt dich raus. Und niemand sieht, dass du, weil du das Spiel verloren hast, dass du dich schon stark verbessert hast. Du wirst also weiterhin immer wieder in Frage gestellt, weil der letzte große Effekt ist vielleicht nicht das Player Championship, wo du im Halbfinale rausfließt mit einem 105er Schnitt, sondern es sind die Masters, wo du mit einem 88er Schnitt auf die Fresse gekriegt hast. Daran wirst du immer wieder gemessen. Also wenn du ein schlechtes letztes Turnier, was in den Wahrnehmungen und in den TVs der Köpfe ist, nicht wegbekommst, weil du eben die entscheidenden Momente nicht setzen kannst, ist es ein weiterer psychischer Druck für dich, jemals aus dieser Umklammerung und aus der Sicht der Leute rauszukommen, weil es entspannter ist, gegen Lewis zu gewinnen, weil du ja weißt, dass es geht, es funktioniert, ist kein Problem mehr. Diese unbedingte Wollen, diese Dominanz, die hatte er nur in den Early Days, weil da war es ihm völlig egal, da hat er sie alle umgenietet. Aber jetzt ist er auf dem Weg zurück und probiert sich erstmal selbst aus. Also ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht nicht unbedingt jetzt in diesem Jahr, weil auch dieses Jahr ja mit diesen 4 Blöcken oder 3 Blöcken, die sie da spielen und wieder eine völlig andere Art und Weise ist, unseren Sport zu betreiben. Aber ich denke spätestens 2022, wenn wir sowas wie einen normalen Turnierkalender anbieten können, wird Eddie Lewis zurück sein. Dann wird er in meinen Augen spätestens unter den ersten 16 sein, Ende 2021. Und wenn er darauf aufbauen kann und vielleicht den richtigen Gedanken mitschleppt, ist er 2022 Kandidat für die ersten 10 für mich, ja.
Ja. Ich meine, Lewis war ja irgendwie immer einer, der sich so auf sein Talent verlassen hat. Und das habe ich eine Zeit lang als sehr gefährlich angesehen. Ich hatte auch jetzt den Eindruck bei Masters, nochmal, ich finde, das ist jetzt auch nur ein Eindruck, es waren ja auch nur 2-3 Matches von ihm, er wirkte tatsächlich so, als habe er jetzt auch realisiert und hingenommen, okay, ich bin zurzeit die 24 der Welt, ich muss jetzt irgendwie nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu nehmen, um sich dann vielleicht wieder ganz nach vorne in die Weltspitze spielen zu können. Er sah ernster aus, er wirkte irgendwie erwachsener. Ist witzig, dass man das über einen 36-Jährigen sagt, aber bei ihm ist das tatsächlich so mein Gefühl. Ich hatte das mit ihm teilweise auch auf der Bühne besprochen, dieses, was machst du eigentlich und ne, was tust du, damit du zurück zu deiner alten Stärke kommst? Und am Ende hat er irgendwie immer gesagt, so, ich warte auf den Moment, wo es plötzlich wieder passiert. Und das, weil das war ist für mich immer die Frage, ist das nicht ein bisschen riskant, immer nur zu warten, dass es passiert? Du musst dafür was tun, du musst es provozieren, dass es passiert. Du kannst sie nicht nur abwarten, dass es... Ne? So, jetzt hat das mal Klick gemacht beim Masters, darum nochmal, wir müssen, glaube ich, einfach echt ein paar Monate vergehen lassen. Kann er das jetzt etablieren, was er uns da gezeigt hat? Wird er darauf aufbauen, wird er daran fortsetzen oder was passiert in 2021?
Ja, ist aber auch schwierig, das für dich selbst zu akzeptieren, wenn es dir vorher doch einfach nur so passiert ist. Du hast einfach aus Bogdad gespielt und ein Phil Taylor ist über deine Mutti, das würde er wahrscheinlich nie im Leben laut sagen, über deine Mutti an dir, hat an dir Interesse gefunden, hat dich gefördert, gesponsert, du hast deine eigene Karriere versucht und es passiert auf einmal nicht mehr. Was ist hier los? Wieso? Es ist doch vorher alles so wunderbar einfach passiert. Wieso muss ich auf einmal Arbeit da reinpacken? Wieso muss ich auf einmal über Dinge nachdenken, die ich vorher für völlig normal genommen habe. Wieso bin ich eigentlich Nummer 24 der Welt? Was ist hier los? So, und das fand ich, waren jetzt so die letzten 2-3 Jahre, wo es so langsam in ihn reinsickerte. Und er war nie einer der Stellsten, der begreift, umsetzt und ändert, sondern er lebt das erstmal, muss das spüren und merken, das ist nicht der richtige Weg. Adi, du kannst nicht mehr nur da sitzen und warten, dass es irgendwie wieder passiert. Du musst mal gucken, was die anderen gemacht haben. Wie kam sein Comeback von dem anderen zustande? Wie hat er das bekommen? Und es kann ja völlig egal sein. Es muss ja nicht immer ein Weltmeistertitel am Ende dabei rausgesprungen sein von dem anderen, sondern der kommt wieder in die Schiene und ist unter den ersten 16 und das seit 20 Jahren und ich nicht. Warum ist das so? Ja, und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, an dem Eddie Lewis vielleicht auch mal sagt, komm, ein bisschen Training muss ich damit reinpacken, ich muss Akzeptanz aufbauen, dass mich mittlerweile Leute schlagen können, über die ich vorher vielleicht nie nachgedacht habe. Und jetzt muss ich mal wieder sehen, ob ich Eddie Lewis mal wieder erwecken kann, der 19, 20, 21 war. Und mit einem Alter von 36, 4 Kindern und ein bisschen Leben schon durchgelaufen, ist das eine andere Art und Weise auf deinen Sport. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, dass Eddie Lewis, wie gesagt, 2022 wieder unter den ersten 10 der Welt sein muss und auch wird.
Okay, das wäre ein großer Sprung. Vielleicht ist ja so der Weltranglistenplatz 24 dann auch ein Zeichen für einen Spieler, wo du merkst, okay, wenn ich jetzt noch 8 Plätze nach hinten rutsche, bin ich gar nicht mehr unter den Top 32, nicht mehr für die WM automatisch qualifiziert und gesetzt. Das ist vielleicht jetzt auch so eine Position, wo auch bei ihm die Alarmglocken angehen. Weißt du, wenn du, ich glaube, wenn du so die 17 oder 18 bist, dann denkst du, ja komm, mach den Sprung in die Top 16 rein, ist irgendwie alles in Butter. Bei Platz 24 weißt du, es ist nicht alles in Butter. Du musst jetzt schon eine kleine Serie auch spielen, um da wieder vorne reinzukommen und da musst du zumindest mal bei einem großen Turnier wirklich weit kommen. Schaut dir, die Zeit schreitet so schnell vor. Wow. Bist du bereit, um das Wortpaare-Spiel anzugehen?
Ja, lass mich das mal so sagen, gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich keine Ahnung, was dabei rauskommt. Sehr, sehr gerne.
Also ich nenne dir jetzt immer 2 Wörter, ne, und du musst dich entscheiden für eines. Möglichst schnell entscheiden, ohne zu erklären. Einfach nenn uns den Begriff, der auf dich zutrifft, der dir in den Kopf kommt.
Da bin ich ja gebaut
das
für,
mal ganz ehrlich. Gerne,
ich,
das, kurze, ich knackige Worte. Das darf sehr gerne intuitiv sein. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich das so schnell abgebrochen. Das war so unser Rückblick auf Adrian Lewis. Irgendwie finde ich noch vielleicht abschließend einer, der, wenn er gut zockt, eine Bereicherung für die Tour ist. Und das geht allen Adrian Lewis-Fans natürlich ähnlich, die irgendwie denken, Mann, wenn der so spielt, wie er es kann, wenn der sein Potenzial ausschöpfen kann, ist das einfach auch nochmal ein Typ, ein Charakter, der die Tour wirklich bereichert. Und von daher, glaube ich, alle die Bock auf Darts haben, man will ihn irgendwie da vorne miterleben, weil man so weiß, der spielt einen schnellen Rhythmus, der kann so geil scoren. Das ist so attraktiv, wie der Dart spielt. Ich mag seine Bewegung auch sehr, ne? die so sehr natürlich ist, die easy ist. Also einfach ein guter Typ, der hoffentlich die Kurve kriegen wird.
Ja, also ich halte da die Fähnchen hoch sozusagen für Eddie Lewis, weil ich bin ja auch so ein Typ, der einfach geflasht war von der Leistung, die er mal gebracht hat und selber der Meinung bin, es gibt immer noch einen Weg zurück, weil wie gesagt, unser Sport ohne Ablaufdatum und so und mit 36, 37 ist das alles noch lange nicht zu spät. Also da wird noch einiges kommen und wenn er eben 2 Jahre dafür braucht, dann ist das so, kein Problem.
Wenn er die Ausdauer dazu hat, absolut.
Ja.
Okay. Das Wortpaare-Spiel. Es sind, glaube ich, 30, 40 Wortpaare habe ich hier rausgeschrieben. Bist du bereit?
Oha.
Es geht los. Game on. Bremen oder Bremerhaven?
Bremerhaven.
Haribo Kirschen oder saure Stangen?
Haribo Kirschen.
180 oder 170?
Oh, 170.
Grün oder rot?
Grün.
Bier oder Wein?
Gar nichts. Bier.
Du darfst ruhig schneller antworten. Berge oder Meer?
Nochmal bitte.
Berge oder Meer?
Meer.
Meer oder See?
Meer.
Strandkorb oder Handtuch?
Strandkorb.
Impfen oder nicht impfen? Antworten, Jordi, komm, antworten.
Impfen, immer impfen.
Trump oder Biden?
Biden.
Elektro oder Benziner?
Wasserstoff.
Reden oder zuhören?
Reden.
Zuhören oder schreiben?
Ja, zuhören.
Lesen oder Fernsehen?
Lesen, sehr gerne.
TV oder The Zone?
ja, hält sie die Waage, sei The Zone. Warum nicht?
Netflix oder TV?
Netflix.
Bahn oder Flugzeug?
Sagen wir mal, beides erlebt, lieber Flugzeug.
Virus oder Quarantäne?
Quarantäne.
Kommentieren oder podcasten?
Schalten Sie gleich wieder ein. Das ist eine der längsten Antworten, die ich jetzt mache. Darf ich 50-50 sagen? Es macht beides einen Höllenspaß. Kommentieren. Podcasten. Was denn nun?
Ich hätte gar nicht gedacht, dass du dich so schwer tust. Was ist denn los mit dir?
Ich weiß auch nicht.
Essen oder trinken?
Essen.
Kochen oder backen?
Kochen.
IKEA oder Möbelhaus?
IKEA.
Schrauben oder schleifen?
Schleifen.
Anweisen oder ausführen?
Anweisen.
MVG oder Price?
MVG. Noch bei
Taylor einer oder Van Barneveld?
Taylor.
Taylor oder Bristow? Komm spontan, Shorty. Sei spontan.
Bristow.
Matthew Edgar oder Glenn Durant?
Matthew Edgar.
Kochen oder essen?
Dann lieber essen.
Sitzen oder laufen?
Sitzen.
Sitzen oder liegen?
Ich bleibe beim Sitzen.
London oder Berlin?
Berlin.
Anderson oder Lewis?
Anderson.
Messi oder ordnungsliebend?
ordnungsliebend dann eher.
Messi oder Ronaldo?
Ja, dann eher Messi.
Lachen oder weinen?
Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich weine gern.
Checken oder Welt retten?
Dann sage ich checken. Ich bin nicht derjenige, der die Welt retten kann.
Du hast es geschafft, Shorty.
Das werden wir aber nächstes Mal mit dir machen. Mit dir mache ich dasselbe. 30 Dinger werde ich mir jetzt aufschreiben. Nächste Woche bist du dran, weil das fand ich sehr lustig, hat Spaß gemacht. Da suche ich mir auch was aus. Schöner Denkanschluss. Okay. Dankeschön.
Du, ich habe das auch letztes Mal schon gesagt. Nicht, dass irgendeiner denkt, ich würde so tun, als wenn das meine Idee wäre. Ich habe das geklaut, die Idee. Ich habe das in anderen Podcasts gehört, aber auch mehrfach. Aber ich finde auch, das ist gut.
Das
weil,
ist cool.
Weil man
also, das hat mir Spaß
gar nicht
gemacht.
Viel erklären muss und trotzdem hat das eine mehrdeutige Aussagekraft teilweise. Ne?
Ja. Ja. Ja, da werde ich mir so ein, zwei Fragen auch raussuchen. Das hat Spaß gemacht. Das war cool.
Na, okay. Shorty, wir sind schon fast eine Stunde zu Gange. Die Zeit rennt. Das sage ich doch.
Also, wenn man mit Leidenschaft
warum rennt die Zeit, obwohl wir im Lockdown hängen? Das ist eine gute Frage. Man doch denken, die Tage, es passiert weniger, es ist doch vielleicht auch ein bisschen mehr Langeweile da. Eigentlich müsste doch die Zeit langsamer vergehen, aber ich habe fast das Gefühl, sie vergeht schneller.
Weil du dich irgendwie konzentrierter auf Dinge freust. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich finde auch immer, der Tag ist verdammt schnell wieder zu Ende. Irgendwie sitzt man so rum und durchdenkt diesen ganzen Tag, habe ich alles erledigt. Das, was zurzeit an Arbeitspensum da ist, ist so, nimmt vielleicht 2, 3, 2,5 Stunden in Kauf und dann ist Durchdenken eigentlich angesagt. Und mit dem Denken bist du ruckzuck fertig, denkt man sich. Ist aber nicht so. Auf einmal ist der Tag durch. Also du hast schon recht. Die Wahrnehmung ist irgendwie schräg. Obwohl man hier so rumsitzt, ist der Tag trotzdem ruckzuck weg.
Ja, ich verstehe es auch gar nicht. Ich gucke irgendwie 10, 11 Folgen und dann ist der Tag schon wieder durch bei Netflix.
Kann doch wohl nicht sein, ne? Ich habe jetzt Staffel Nummer 392, 17 verschiedene Sendungen. Nein, aber also es war. Also die Zeit lutscht so durch, wenn du nichts zu tun hast. Das einzige Wilde ist, achte auf deine Gesundheit, ne? Geh nicht irgendwie so sehr an den Kühlschrank, dass du irgendwann die Ausgangstür nicht mehr erreichst, wenn wir dann wieder alle raus dürfen, dass du da nicht mehr durchpasst. Also das war so das Größte eigentlich, was so mit zu beachten war, ne? Fress dich nicht rund und gesund. Sieh zu, dass du doch irgendwie noch ein bisschen healthy bleibst, ne?
Diese Woche ist es natürlich total spannend zu sehen, was in der Qualifying School passiert. Ja. Vor allem, weil viele große Namen mit dabei sind. Allen voran natürlich Raymond van Barneveld, der übrigens jetzt auch der PDC nochmal ein längeres Interview gegeben hat. Rund 14 Minuten war es lang. Ich finde, er hat irgendwie keine neue Aussage getroffen. Er hat nochmal erklärt, warum er das alles macht, wie es dazu gekommen ist. Ich finde, jetzt heißt es wirklich abwarten. Barney sagt es halt selbst, ich habe das Problem, dass es auch in Holland, in den Niederlanden zurzeit keine Local-Turniere gibt. Also er kann nicht überprüfen, ob das, was er im Training spielt, auch im Turnier funktioniert. Das ist so ein bisschen seine Ungewissheit, die aber logischerweise alle anderen ja auch haben. Wir werden da ausführlich nächste Woche drüber sprechen. Und ich würde sagen, wir können ruhig auch...
Er hat nicht den Sinn für Humor verloren. Das fand ich auch ganz wichtig, weil ich habe heute Morgen seinen Insta-Post gesehen, so, jetzt sind wir in Dütsland angekommen und sie haben immer noch nicht gelernt, meinen Namen zu schreiben. Weil dann schön auf dem H2 Frühstücksbuffet steht Herr von Barneveld. Also alles, was man verkehrt machen kann, war verkehrt drin und er steht da und sagt, Mann, zum Glück komme ich wieder, damit ihr endlich lernt, wie man meinen Namen schreibt. Grandiose Nummer. Herr von Barneveld, bitte.
Wenn ihr zu Hause eine Idee habt, über wen wir in den nächsten Folgen sprechen können, bitte schreibt uns. Schreibt uns über gerne. Instagram oder wie auch immer über Social Media. Wir werden das gerne aufnehmen und werden einfach so ein paar Anekdoten, ein paar Gedanken natürlich dann auch zusammenhauen und hier in eine Podcast-Folge mit reinnehmen. Das war's schon von Folge 45 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Shorty, es hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zusehen.
Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Lass dich nicht unterkriegen vom Wind vor allem und vom Schnee.
Nein, also ich bin ja der letzte Survivor. Also was ich absolut kann, ist die Rolle. Ich kann mich selbst zum Schneemann machen. Ich rolle sonst hier durch die Stadt, wenn ich nicht ankommen sollte. Also von daher, macht euch keine Sorgen um mich.
Nee, da mache ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen. Das ist beruhigend und... Ihr dürft uns gerne bewerten, das wisst ihr, und haut noch einen Klick drauf, um es zu abonnieren bei Spotify. Es ist schön zu sehen, dass die Zahlen übrigens, die wir auch während der WM hatten, klar, das waren viel mehr Zuhörer, weil das Thema Darts dann so groß ist, aber wir halten unseren Schnitt ganz gut.
Und das freut mich sehr.
Das ist schön. Es sind wirklich einige Tausend, die uns hier verfolgen und das macht Bock und das Feedback ist schön. Gerne weiter her damit. Bis dahin, schon die gute Woche. Euch auch eine gute Woche zu Hause. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.